Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei werden zunehmend frostig. Präsident Erdogan kritisierte die verschärften Reisehinweise, mit denen die Bundesregierung auf die Inhaftierung eines deutschen Menschenrechtlers reagiert hatte. Zur Begründung hatte Außenminister Gabriel gesagt, die Sicherheit von Bundesbürgern in der Türkei könne nicht mehr garantiert werden. Das Bundeswirtschaftsministerium konkretisierte die angekündigte Neuausrichtung der Wirtschaftsbeziehungen zur Türkei. So würden alle Rüstungsexporte und Kreditbürgschaften strenger geprüft.
Die Anspannung nimmt zu, titelt heute die Hürriyet. In der türkischen Presse ist die neue deutsche Außenpolitik großes Thema. Präsident Erdogan reagiert. Deutschland müsse sich zusammenreißen, mache der Türkei mit Drohungen keine Angst und weist Berichte zurück, dass seine Regierung gegen deutsche Firmen wegen Terrorunterstützung vorgehe. So wie wir deutsche Firmen in der Türkei in Sicherheit haben arbeiten lassen, so werden wir das auch weiterhin tun. Wir sind die Garantie für sie. Die Bundesregierung will ihre Beziehungen zur Türkei auf den Prüfstand stellen. Das Wirtschaftsministerium bestätigt heute, dass auch die Waffenexporte dazugehören. Die Grünen fordern, dass die Bundesregierung nicht nur in der Außenpolitik handeln müsse, sondern auch den Einfluss der Türkei im Inneren begrenzen müsse.
Hier in Deutschland, während wir reden, wird ein Verein nach dem anderen von Erdogans Leuten gerade übernommen. Leute scheiden aus den Moscheegemeinden, und zwar die Fittesten, die Deutsch können, die sich für Integration einsetzen.
Auch der Präsident des Verfassungsschutzes zeigt sich besorgt. Der türkische Geheimdienst versuche, türkischstämmige Menschen in Deutschland einzuschüchtern.
Wir betrachten natürlich die Türkei jetzt spätestens seit dem Putschversuch nicht nur als Partner, sondern mit Blick eben auch auf Einflussoperationen in Deutschland, auch als Gegner.
Der härtere Ton gegenüber der Türkei hat offenbar einen Nerv in Ankara getroffen. Neben Präsident Erdogan reagierten auch alle wichtigen Minister, die eher beschwichtigend. Die Frage ist nun, ob die Bundesregierung es bei scharfen Worten belässt oder härtere Maßnahmen beschließt.
Die verschärften Reisehinweise berechtigen nicht dazu, gebuchte Reisen in die Türkei kostenlos zu stornieren. Das ist nur möglich, wenn das Auswärtige Amt eine offizielle Reisewarnung herausgibt. Wer von einer Reise zurücktreten will, kann also nur auf Kulanz des Veranstalters hoffen. An den Flughäfen reisten aber viele Urlauber trotz der Spannungen in die Türkei.
Aktuell hat im Reisebüro von Aydin Alpa in Berlin zwar noch niemand seinen Urlaub storniert, doch seit gut 2 Jahren laufe es schlecht, das Geschäft mit der Türkei. Die Politik ist aus seiner Sicht mitverantwortlich für diese Entwicklung.
Wenn jetzt wirklich so diese Warnungen kommen und das ist für mich eine Bedrohung, den Leuten zu sagen, wir befürchten, sie könnten verhaftet werden, also das geht gar nicht.
Wer nun in die Türkei fliegt, hat die verschärften Reisehinweise des Außenministers von gestern noch im Ohr und auch die Empfehlung, sich in Krisenvorsorgelisten der deutschen Botschaft einzutragen.
Wir haben uns eingetragen, aber ein mulmiges Gefühl habe ich nicht. Das habe ich nur zur Sicherheit gemacht.
Also was da passiert, ist natürlich nicht in Ordnung. Aber wir haben den Urlaub gebucht und es ist ein tolles Land. Die Leute sind wahnsinnig nett und warum soll man die jetzt schädigen?
Wer doch zu große Sicherheitsbedenken hat, kann seine gebuchte Türkei-Reise nicht kostenlos stornieren. Verbraucherzentralen fordern zwar Kulanz der Reiseveranstalter. Der Deutsche Reiseverband betont allerdings, der Hinweis des Auswärtigen Amtes sei keine Warnung.
Bei einer Reisewarnung besteht Gefahr für Leib und Leben. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist die Sicherheitseinschätzung nicht in der Form verändert worden, dass hier Gefahr besteht, sondern man hat den Reisehinweis präzisiert und sagt, Reisende sollten vorsichtig sein.
Und so finden die meisten Türkei-Reisen wie geplant statt. Letztlich müssen die Urlauber selbst entscheiden, ob sie losfliegen.
Deutsche Autobauer stehen einem Medienbericht zufolge unter dem Verdacht jahrelanger illegaler Absprachen zulasten von Verbrauchern und Zulieferern. Laut Spiegel sollen Volkswagen, Audi, Porsche, Daimler und BMW in Arbeitskreisen Details der Autoentwicklung miteinander abgestimmt haben. Dem Magazin zufolge räumte VW in einem Schreiben an die Wettbewerbsbehörden selbst ein, möglicherweise gegen Kartellrecht verstoßen zu haben. Volkswagen, Daimler und BMW wollten sich sich heute nicht dazu äußern. Mehr dazu nun von Thorsten Habke, live aus Hannover.
Was der Spiegel berichtet, das kann Sprengkraft haben für die Autoindustrie. Allem Anschein nach gibt es bei den Kartellbehörden Selbstanzeigen von Volkswagen und auch von Daimler. Darin äußern die Konzerne, es habe möglicherweise kartellrechtswidrige Absprachen gegeben bei Details der Fahrzeugentwicklung. Das Brisante, eine Absprache soll sich auf die Technik der Dieselabgasbehandlung bezogen haben. Dafür wird Harnstoff verwendet, der die giftigen Stickoxide in Wasser und Stickstoff zerlegt. Die Autohersteller hätten sich über die Größe der Harnstofftanks in ihren Fahrzeugen verständigt, heißt es. Dieser Verdacht wird gestützt durch eine Audi-interne Präsentation, die dem Bayerischen Rundfunk und dem Handelsblatt vorliegt. Darin ist wörtlich von einem Commitment, also einer Vereinbarung der deutschen Hersteller auf Vorstandsebene, die Rede über die Größe der Harnstofftanks in den Fahrzeugen. Ob diese Vereinbarung dem Kartellrecht widerspräche oder ob es sich dabei um noch legitime Normungsgespräche handelte, das müssen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen. Fakt ist, die Börse reagierte deutlich. Die Autowerte verloren zwischenzeitlich rund 3% an Wert. Zurück zu Susanne Daubner.
In Jerusalem und im Westjordanland ist es zu Ausschreitungen gekommen. Nach palästinensischen Angaben wurden mindestens 3 Menschen getötet und 400 verletzt. Hintergrund der Spannungen ist der Streit über den Tempelberg. Er gilt sowohl im Judentum als auch im Islam als heilige Stätte. Als Reaktion auf einen Anschlag vor einer Woche hatte Israel die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Palästinensern unter 50 Jahren wurde der Zugang zum Tempelberg verboten.
Die Eskalation hat sich seit Tagen angekündigt, bricht unmittelbar nach den Freitagsgebeten aus. Hunderte Palästinenser bewerfen die israelischen Sicherheitskräfte mit Steinen und Brandflaschen. Zu schweren Ausschreitungen kommt es an mehreren Stellen um die Jerusalemer Altstadt, aber auch an Checkpoints im Westjordanland. In Gaza ruft die Hamas zu Protestmärschen auf. Zuvor haben tausende Muslime ihr Freitagsgebet auf der Straße verrichtet. Der blutige wie der stille Protest richtet sich gegen die neuen Metalldetektoren am Tempelberg. Für die Muslime Haram al-Sharif. Sie kritisieren, dass Israel damit den Zugang zur Al-Aqsa-Moschee beschränke und die äußerst sensiblen Vereinbarungen über den historischen Status quo der heiligen Stätte für Juden und Muslime verletze. Und Israel soll nicht vergessen, die Al-Aqsa-Moschee gehört 1,5 Milliarden Muslimen, nicht nur Palästinensern, sondern allen Arabern und Muslimen weltweit. Die israelische Regierung betont, nichts am Status quo des Tempelberges verändern zu wollen. Mit den neuen Metalldetektoren hat sie auf das Attentat von vergangenen Freitag reagiert, bei dem am Tempelberg 2 israelische Polizisten von 3 arabischen Israelis getötet worden waren. Und diese Sicherheitsmaßnahmen werden fortgesetzt, um weitere Terrorattacken zu verhindern. Die israelische Polizei veröffentlichte gestern Videoaufnahmen, die belegen sollen, dass die Attentäter die Waffen in Taschen und Rucksäcken eben mangels Kontrolle auf das Gelände bringen konnten.
Der Sprecher der Regierung in Washington, Spicer, hat seinen Rücktritt angekündigt. Vor wenigen Minuten schrieb er auf Twitter, es sei ihm eine Ehre gewesen, US-Präsident Trump zu dienen. Er werde bis August im Amt bleiben. Hintergrund des Rücktritts ist laut US-Medienberichten die Berufung eines neuen Kommunikationsdirektors des Weißen Hauses. Spicer sei mit dieser Personalentscheidung Trumps nicht einverstanden gewesen.
Sein Job galt als einer der schwierigsten in Washington. Präsidentensprecher Sean Spicer hatte es nicht leicht mit dem extrem mitteilungsbedürftigen Donald Trump, dem dauertwitternden Präsidenten. Schon länger war das Verhältnis der beiden angespannt. Nun hat Spicer offenbar genug. Insider berichten, er habe heute wütend gekündigt, weil Trump ihm den New Yorker Finanzunternehmer Anthony Scaramucci vor die Nase setzte als Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses. Spicer gehörte vom ersten Tag an zum Team Trump in Washington. Schnell geriet der 45-Jährige mit seinen Pressekonferenzen selbst in die Schlagzeilen. Etwa als er die wahrheitswidrige Behauptung seines Chefs verteidigte, bei dessen Vereidigung seien mehr Menschen gewesen als bei denen Obamas. Es war die größte Menschenansammlung, die je bei einer Amtseinführung war. Basta! Spicer verschärfte die Regeln für Journalisten. Seine Wortgefechte mit Washingtons selbstbewusstem Pressekorps hatten teilweise Unterhaltungswert. Der Präsidentensprecher wurde zur Witzfigur in der Satiresendung Saturday Night Live, frech verkörpert von Comedian Melissa McCarthy. Es war mir eine Ehre zu dienen, twittert Spicer zum Abschied, will aber noch bis August bleiben. Nun wartet man in Washington gespannt, wer den heiklen Job im Weißen Haus übernimmt. Sprecher für Präsident Trump.
In der vergangenen Nacht ist die Ägäis von einem schweren Seebeben erschüttert worden. Auf der griechischen Insel Kos starben 2 Menschen. Hier und in der benachbarten Türkei gab es hunderte Verletzte. Das Seebeben hatte laut US-Angaben eine Stärke von 6,7. Das Epizentrum lag nahe Bodrum vor der türkischen Küste. Auf Kos wurden viele Häuser schwer beschädigt.
Zerstörungen im Hafen von Kos. Der Fährverkehr musste zeitweise völlig eingestellt werden. Auch in der Altstadt erhebliche Schäden. Einige Gebäude sind akut einsturzgefährdet. Eine Überwachungskamera zeigt, wie nachts um 2:30 die Erde bebte und Touristen und Einheimische aus den Bars ins Freie flüchteten. In der Stadt waren noch viele Menschen unterwegs. 2 Touristen aus der Türkei und Schweden starben, als sie von herabfallenden Trümmern getroffen wurden. Mehr als 100 Verletzte wurden in Kliniken behandelt, wie diese junge Frau, die nach Kreta ausgeflogen werden musste. Der Flughafen von Kos blieb intakt. Allerdings kam es zu Verspätungen im Flugverkehr und dadurch zu längeren Wartezeiten für viele Touristen. Auch im türkischen Bodrum bebte die Erde. Ein Krankenhaus musste vorsorglich evakuiert werden, nachdem sich Risse in den Wänden gezeigt hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es in Bodrum keine Toten und nur leicht Verletzte. Am Nachmittag wurden Touristen an Bord einer türkischen Fähre von der Insel Kos nach Bodrum gebracht, darunter auch einige Verletzte.
Bei der Tour de France hat der Brite Christopher Froome seine Gesamtführung verteidigt. Er kam vor allen Konkurrenten ins Ziel, die ihm morgen beim Zeitfahren noch gefährlich werden könnten. Die heutige Etappe von Embrun nach Salon de Provence gewann der Norweger Edvald Boasson-Hagen vor dem Deutschen Nikias Arndt. Es war mit 222 Kilometern die längste der diesjährigen Tour. Bei der Frauenfußball-EM in den Niederlanden gibt es heute 2 Begegnungen. Die schwedische Mannschaft traf bereits auf Russland. Die Partie endete 2:0. Und auch für die deutsche Mannschaft steht das nächste Gruppenspiel auf dem Programm. Das Team von Trainerin Steffi Jones tritt am Abend gleich im Anschluss an diese Sendung gegen Italien an.
Mit viel Spaß bei der Sache. Beim leichten Aktivierungsprogramm heute Vormittag lassen es die deutschen Nationalspielerinnen locker angehen. Von Anspannung keine Spur. Das leichte Aufwärmen am Spieltag, ein Ritual beim DFB-Frauenteam. Genau wie der gemeinsame Spaziergang am Nachmittag und der Pfannkuchen zur letzten Stärkung. Im Stadion von Tilburg werden rund 3000 deutsche Fans erwartet. Sie hoffen auf den ersten Turniersieg des DFB-Teams, in dem es 4 Veränderungen in der Startelf geben wird. So wird die Münchnerin Mandy Islacker die verletzte Svenja Huth im Angriff ersetzen.
Gerade in der Offensive haben wir ja sehr flexible Spielerinnen, die auf verschiedenen Positionen spielen können, um unser Angriffsspiel einfach noch variabler zu gestalten. Und von daher mache ich mir da überhaupt keine Gedanken.
Der Olympiasieger, das Team von Bundestrainerin Steffi Jones, geht als klarer Favorit ins Duell mit dem Weltranglisten 18. Italien.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 22. Juli.
In schwülwarmer Luft entwickeln sich heftige, zum Teil unwetterartige Gewitter- und Starkregenfälle. Es bestehen entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Diese zum Teil heftigen Schauer und Gewitter breiten sich heute Nacht von Süden und Südwesten aus, nordöstlich der Elbe meist noch trocken und teilweise auch klar. Morgen vor allem im Süden längere Zeit sonnig, sonst viele Wolken mit Schauern und Gewittern. Dabei sind lokale Unwetter besonders durch Starkregen möglich. Im Westen heute Nacht bis 19, im äußersten Norden 11 Grad. An der See morgen 20 bis 22, im Südosten dagegen bis 31 Grad. Am Sonntag wechselhaft mit Schauern und Gewittern, die im Norden noch kräftig sein können, am freundlichsten im Südwesten. Die neue Woche beginnt unbeständig kühler und vielerorts auch nass.
Ingo Zamperoni meldet sich um 21.35 Uhr mit einer Kurzausgabe der Tagesthemen in der Halbzeitpause des Fußball-Frauen-Europameisterschaftsspieles Deutschland-Italien. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.